Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich möchte mich herzlich bedanken für die Einladung hier nach Hamburg. Das ist sehr schön. Danke für euer Vertrauen. Ich freue mich, mit euch Gemeinschaft zu haben. Ich möchte mich am Anfang ein bisschen vorstellen. Ich komme eigentlich aus Hessen und eigentlich komme ich nicht aus einer christlichen Familie. Das heißt, meine Eltern mussten auch erstmal zum Glauben kommen. Sie hatten keine christlichen Eltern. Und mein Vater, der hatte das Glück, in der Nachbarschaft eine Bäckerei war dort, und der alte Bäcker, der war gläubig und hat den jungen Walter damals so zu sich genommen und hat ihm von Jesus erzählt, und da ist mein Vater zum Glauben gekommen. Und meine Mutter, die war total dagegen, die fand das ganz furchtbar. Sie waren jung verheiratet und sie wollte das Leben so richtig genießen. Und mein Papa, der saß dann bei alten Omas in der Bibelstunde, und da hat sie sich drüber geärgert. Sie wollte gerne tanzen und ins Kino und hatte sich das ganz anders vorgestellt und hat auch über ihn gespottet, aber sie hatten sich lieb und haben das eigentlich gut bewältigt. Mein Vater und meine Mutter, die haben dann so einen Deal gemacht, ein Abkommen. Mein Vater hat gesagt, ich gehe ab und zu mal mit dir tanzen und du kommst ab und zu mal mit zur Evangelisation. Und das hat funktioniert. Und dann hat es meine Mutter eines Tages so voll erwischt bei einer Evangelisation. Da hat Gott so in ihr Herz gesprochen, dass ich dachte, woher weiß der Evangelist denn mein ganzes Leben? Und dann hat sie sich bekehrt und sie hat so eine 180-Grad-Bekehrung erlebt. Und sie ist eigentlich die größere Evangelistin. Ja, ich nenne mich zwar Evangelist, aber meine Mutter, die war es wirklich so von ganzem Herzen. Die konnte seit diesem Zeitpunkt nicht schweigen. Sie musste immer von Jesus erzählen, und wir Kinder standen manchmal dabei und haben es geschämt, ja, in einem bestimmten Alter, wenn die Leute im Dorf vorbeifuhren und da war so eine Kreuzung und wir wohnten direkt dort an der Kreuzung und die Leute fragten dann nach dem Weg, dann hat sie ihnen den Weg zum Himmel erklärt. Sie hat immer irgendwie so die Kurve zum Evangelium bekommen, weil sie es einfach so stark auf dem Herzen hatte. Obwohl sie eine schwache Frau war, obwohl sie eigentlich oft keine Kraft hatte, oft auch entmutigt war, aber Gott hat ihr immer wieder neue Kraft und Mut gegeben, und wenn sie von Jesus erzählen konnte, dann ging es ihr immer am besten und dann war die Freude am größten. Und ja, so bin ich aufgewachsen. Wie gesagt, als Kind habe ich mich manchmal ein bisschen geschämt, ja. Und später war es so, dass meine Kinder sich geschämt haben, wenn ich dann im Aldi oder im Rewe dann von Jesus erzählt habe und mit Leuten gebetet habe. Und so ist es gut, wenn wir unseren Glauben auch bekennen und weitergeben. Ich bin dann Evangelist geworden. Meine Mutter stand nie hinter einer Kanzel, aber sie war eine Beterin, und auch mein Vater. Sie ist schon heimgegangen vor 3 Jahren mit 85. Mein Papa, der lebt noch, der ist 90, der wird jetzt 91. Der betet jeden Tag für mich, und das ist wirklich eine großartige Sache. Und darüber freue ich mich sehr. Meine Eltern waren Beter. Wir wohnten in einem kleinen Dorf in Hessen, und da gab es 800 Einwohner in diesem kleinen Dorf, und die haben für alle gebetet. Wir waren 5 Kinder zu Hause. Wir haben sie oft auf den Knien gesehen, wenn sie gebetet haben, stundenlang, für jedes Haus, für alle, die dort wohnten. Das war natürlich auch eine besondere Berufung, und Gott hat sie da gebraucht. Ja, so, das ist meine Prägung. Ich habe eine technische Ausbildung zum Energieanlagenelektroniker gemacht, aber das war dann doch nicht so meins. Und habe dann eine theologische Ausbildung angeschlossen auf dem theologischen Seminar Rheinland im Westerwald. Das gehört zum Missions- und Bildungswerk Neues Leben, da wo ich heute noch dazugehöre. Und da habe ich auch meine Frau kennengelernt. Wir sind in diesem Jahr 30 Jahre verheiratet. Dafür sind wir sehr dankbar, haben 2 erwachsene Töchter im Alter von 26 und 24 Jahren. Ja, und ich bin als Evangelist unterwegs. Ich empfinde das als ein großes Vorrecht, durch die Lande reisen zu dürfen und das Evangelium verkündigen zu dürfen. Unterrichte auch bei uns am theologischen Seminar. Bin jedes Jahr mal in Kasachstan. Da haben wir eine Arbeit, Hoffnung für Kasachstan. Da bin ich auch fasziniert. Da haben wir mit vielen Muslimen zu tun, denen wir Jesus bekennen können, sind im sozialen Bereich tätig dort und haben da viele offene Türen. Jetzt komme ich gerade von Stadt Oldendorf. Das ist ungefähr 3 Stunden von hier südlich. Und ich dachte, das passt, dann ist der Weg nicht ganz so weit, dann kann ich das anschließen. Ich hatte eine Evangelisation für 4 Tage dort, und das war auch eine sehr schöne Sache, wo einige den Herrn angenommen haben. Und ja, so bin ich ganz, ganz erfüllt und freue mich, jetzt auch hier bei euch zu sein. Und ich dachte, das, was ihr gebrauchen könnt, ist Ermutigung. Und ich möchte heute durch das Wort, oder Gottes Wort ist ein sehr ermutigendes Wort, am Beispiel von Paulus. Und ich lese den Bibeltext aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 4, die Verse 6 bis 13. 2. Korinther 4, die Verse 6 bis 13. Denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, so dass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein, und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter, und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Aber gerade auf diese Weise soll auch sichtbar werden, dass wir schon jetzt in unserem irdischen Dasein am Leben des auferstandenen Jesus teilhaben. Ja, mitten im Leben sind wir um Jesu Willen ständig dem Tod ausgeliefert. Und eben dadurch soll sich in unserem sterblichen Dasein zeigen, dass wir auch am Leben von Jesus Anteil haben. Unser Dienst bringt es also mit sich, dass an uns der Tod zur Auswirkung kommt. Aber er führt auch dazu, dass an euch das Leben wirksam ist. In der Schrift heißt es: Ich habe mein Vertrauen auf Gott gesetzt, darum habe ich geredet. Der Glaube, der aus diesen Worten spricht, erfüllt auch uns. Auch wir vertrauen auf Gott. Und deshalb lassen wir uns nicht davon abhalten, zu reden und das Evangelium zu verkünden. Denn wir wissen, der Jesus, den Herrn von den Toten auferweckt hat, wird auch uns auferwecken. Wir sind ja mit Jesus verbunden und wird uns dann zusammen mit euch vor sich treten lassen. Ja, unser ganzer Dienst geschieht für euch, denn Gottes Gnade soll immer mehr Menschen erreichen, damit dann auch eine ständig wachsende Zahl Gott dankt und ihm die Ehre bringt. Ja, soweit der Bibeltext. Der 2. Korintherbrief ist der persönlichste und intensivste Brief von Paulus. Paulus war unter Druck geraten durch die unfairen und hässlichen Angriffe der Korinther. Und es gibt wahrscheinlich keinen anderen Brief, der uns Paulus so nahe bringt, der uns einen tiefen Einblick gibt in seine inneren Kämpfe und seine Motive. Und ich möchte heute über drei Punkte sprechen. Einmal darüber, wie Paulus mit Kritik und Anfeindungen umgeht. Zweitens darüber, wie er es schafft, trotz den Anfechtungen dem Ziel treu zu bleiben und Gott die Ehre zu geben und das Evangelium weiter zu verkündigen. Und im dritten Punkt wollen wir uns Paulus als Vorbild nehmen und uns fragen, wie wir ihm folgen können. Also der erste Punkt, wie Paulus mit Kritik und Anfeindungen umgeht. Konflikte in unserem Leben, die wir haben, vielleicht habt ihr keine Konflikte, aber wenn ihr welche habt, frage ich euch, ob ihr das auch so erlebt. Sie offenbaren unsere wahren Motive. Ich möchte das erklären. Wir kennen das. Wenn wir unter Druck geraten, wenn die Dinge nicht so laufen, wie sie sollten, wenn uns zum Beispiel jemand die Anerkennung verweigert oder uns kritisiert, dann kommt sehr schnell an die Oberfläche, wer wir wirklich sind und was unser Handeln im Tiefsten motiviert. In der Hitze des Gefechts, da wird deutlich, wie wichtig uns zum Beispiel Einfluss ist, das Ansehen oder Anerkennung oder auch Geld. Konflikte in unserem Leben sind Prüfungen, die Gott uns schickt. Konflikte sind sinnvoll. Es ist Gottes Güte, die uns den Spiegel vorhält und uns die Stellen zeigt, die noch der Heilung und der Veränderung bedürfen. Normalerweise ist es aber anders. Wir reagieren anders. Unsere verletzte Eitelkeit führt uns dazu, dass wir uns ständig um uns selbst kreisen, voller Selbstmitleid, und dass wir den anderen die Schuld geben und denken, wie doof sind die anderen und was sie mir angetan haben und so weiter. Ich habe eine sehr intensive Zeit hinter mir, vielleicht die letzten beiden Jahre. Das liegt daran, dass wir, meine Frau und ich, uns entschieden haben, uns um Flüchtlinge zu kümmern. Wir hatten zu Hause einen arabischen Bibelkreis und einen persischen Bibelkreis, und wir dachten, wir machen einen Bibelkreis und dann ist alles okay, aber es hing viel mehr damit zusammen. Wir haben uns sozusagen, war das eine Rundumbetreuung zum Teil, und es hat uns sehr an unsere Grenzen gebracht. Es war eine klare Berufung von Gott. Wir wussten, das ist unsere Aufgabe. Aber ich habe in den letzten zwei Jahren, glaube ich, bin ich oft an meine Grenzen gekommen und habe sehr stark das Gefühl der Unzulänglichkeit gehabt, dass ich es irgendwie nicht richtig schaffe und packe und immer irgendwie zu kurz komme. Es kamen noch ein paar andere Spannungsfelder und Konflikte hinzu. Ein Freund von mir hat sich das Leben genommen. So verschiedene Dinge sind eben passiert. Ja, wir kommen unter Druck und diese Dinge sind in unserem Leben einfach vorhanden. Und es ist wichtig, dass wir Gott erstmal dafür danken. Ich weiß, das scheint uns komisch vorzukommen. Wir kennen ja den Text im Jakobusbrief, wo Jakobus sagt, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt er Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts fehlen. Also es ist gut, erstmal dankbar dafür zu sein, für die Schwierigkeiten in unserem Leben und zu fragen, Gott, was willst du mir dadurch zeigen? Was willst du in meinem Leben verändern? Alle Dinge werden denen zum Besten dienen, die Gott lieben. Und so auch die Konflikte und die Schwierigkeiten in unserem Leben. Schauen wir auf Paulus. Diese überaus charismatische Gemeinde in Korinth, die Gott gesegnet hatte mit sehr vielen unterschiedlichen Gaben und Erkenntnissen, die sprachen ihm plötzlich seine Autorität ab. Und zwar, weil er krank war und weil er schwach war. Und wir müssen erst mal festhalten, ich weiß nicht, welches Bild ihr von Paulus habt, aber Paulus war kein Überflieger. Er war kein Superpastor. Und die Korinther konnten nicht damit umgehen, dass er von Krankheit gezeichnet war, dass er mit so viel Verfolgung zu tun hatte, den Widerständen und Nöten, die er erlitten hat. Überall, wo es hinkam, so könnte man sagen, gab es Probleme. Und wenn jemand so viele Schwierigkeiten in seinem Dienst hat, dann fragt man sich vielleicht irgendwann, naja, ob er auch wirklich so von Gott gesegnet ist. Ja, vielleicht war da gar nicht so viel Heiliger Geist, sondern sehr viel Paulus. Wie kommt das eigentlich, dass überall, wo er hinkommt, Probleme hat? Und ihr werdet das merken, und vielleicht habt ihr auch die Erfahrung gehabt, wenn wir Probleme und Schwierigkeiten als Christen haben, dann gibt es unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen, naja, dann bist du erst auf dem richtigen Weg, wenn du so richtig Schwierigkeiten hast. Ja, wenn es dir gut geht, ja, dann kann was nicht stimmen. Ja, das ist genauso falsch wie die Meinung, wenn es dir so richtig schlecht geht, dann hat Gott dich verlassen. Dann bist du nicht mehr gesegnet. Wenn du gesegnet wärst, dann wärst du gesund. Dann wärst du nicht krank. Und dann hättest du genug Geld und so weiter. Ist genauso falsch. Und so ging es Paulus, dass sie gesagt haben, naja, wenn der so viele Probleme hat und so weiter, dann ist der für uns keine Autorität mehr. Paulus war keine imposante Erscheinung. Er war zwar ein guter Theologe, aber er war kein charismatischer Redner, kein guter Rhetoriker. Ja, man konnte wahrscheinlich bei seinen Predigten gut einschlafen. Ja, es gab ja so jemanden, der einschlief und aus dem Fenster fiel und den Paulus nachher wieder auferwecken musste. Und die Angriffe auf Paulus, die gingen ja in Richtung seiner Redebegabung. Ja? Er erwähnt das im 2. Korintherbrief und er sagt zum Beispiel, okay, es mag sein, dass es mir an rhetorischen Fähigkeiten fehlt, aber es fehlt mir nicht an Erkenntnissen. Und wisst ihr, das geht ja eigentlich gar nicht. Da sind wir ja besonders empfindlich, wenn jemand unsere Begabung in Frage stellt. Besonders dann, wenn sie mit unserer Berufung zu tun hat. Wisst ihr, wenn jemand mich kritisiert und sagt, du kannst schlecht singen oder du kannst schlecht organisieren, das würde mich überhaupt nicht verletzen. Wisst ihr warum? Weil ich nie behauptet habe, gut singen zu können und gut organisieren zu können. Ich kann nämlich beides nicht sehr gut. Deswegen verletzt mich das nicht. Aber wenn jemand zu mir sagt, du kannst nicht gut predigen, oh, ja, das ist ja das Einzige, was ich kann. Versteht ihr? Wenn jemand sagt, du hast schlecht gepredigt. Wo sind denn deine Gaben? Wo ist denn das, was Gott dir geschenkt hat, was du als dein Eigen betrachtest, wo du vielleicht auch deine Berufung siehst? Wenn du dort kritisiert wirst, wie gehst du damit um? Wir können von Paulus lernen. Als Paulus so angegriffen wird von den Leuten aus Korinth, die ihm eigentlich dankbar sein müssten, weil sie ja durch ihn zum Glauben gekommen sind, da spielt er nicht die beleidigte Leberwurst. Und er versucht auch nicht, so ein paar Leute auf seine Seite zu ziehen. Und er versucht auch nicht, seine Schwächen irgendwie zu kaschieren und so herauszuhängen, seine Autorität, seine Ehre zu verteidigen. Und wisst ihr, das berührt mich zutiefst, dass Paulus sozusagen die Karten offen auf den Tisch legt. Er spricht über seine Anfechtungen hier. Er spricht ganz offen über seine Schwachheit. Und es wird deutlich, dass Paulus einen unglaublichen Kampf zu kämpfen hat. Und dass er selbst die Erfahrung macht, dass er sehr, sehr wenig, was sein Umfeld betrifft, beeinflussen kann. Und ganz ehrlich, Paulus ermutigt mich viel mehr für meinen Dienst als alle Super-Evangelisten und Überflieger, die es nur so krachen lassen. Ich habe einmal von Billy Graham gehört, er hat ja zu über 200 Millionen Menschen gesprochen. Er ist ja in diesem Jahr mit, glaube ich, 99 heimgegangen. Und er hat einmal gesagt, ich bin kein großer Prediger. Das habe ich nie für mich beansprucht. Ich habe sehr vielen großartigen Predigern zugehört und habe mir gewünscht, einer von ihnen zu sein. Aber ich bin nur ein durchschnittlicher Prediger, der einfach das Evangelium weitergibt, so gut wie ich es kann. Was für eine Demut. Und Gott hat ihn gebraucht, zu vielen Millionen Menschen das Evangelium zu predigen und viele sind zum Glauben an Christus gekommen. Ich komme zum zweiten Punkt. Wie schafft es Paulus, trotz der Angriffe in seinem Dienst treu zu bleiben, dem Ziel treu zu bleiben? Paulus geht es in erster Linie um die Ehre Gottes. Und um die Treue in der Verkündigung. Er sagt, er hat diesen Auftrag von Gott und er möchte diesem Auftrag treu bleiben. Paulus geht es um die Ehre Gottes. Er hat ein Ziel, er hat eine Leidenschaft, Jesus groß zu machen. Und immer wieder spricht er davon und ordnet alles in seinem Leben diesem Ziel unter, dass Jesus verherrlicht wird, dass er geehrt wird. Er sagt, egal ob ich esse oder trinke, also alle meine Alltagsdinge, die ich tue, ich will alles zur Ehre Gottes tun. Ob es mir gut geht oder schlecht, Hauptsache Gott wird geehrt. Er sagt sogar, ob ich am Leben bleibe oder ob ich sterbe, das spielt für mich keine große Rolle. Hauptsache Christus bekommt dadurch die Ehre. Und es ging um die Verkündigung des Wortes Gottes. Als er den Philipperbrief schrieb, da saß er wahrscheinlich in Rom im Gefängnis. Und die Leute haben das ausgenutzt, andere Christen, um sich in den Vordergrund zu stellen und Paulus irgendwie schlecht zu machen. Sie hatten falsche Motive. Und Paulus, was sagt Paulus? Ach, das sind zwar Leute, die tun das aus falschen Motiven, ja, die wollen mir eins auswischen, die wollen sich selber in den Vordergrund stellen, aber was macht es schon? Hauptsache Christus wird verkündigt. Ich lasse mir meine Freude nicht nehmen. Was für eine Größe von Paulus. Er war frei von eigener Ehre. Er wollte, dass Christus geehrt wird und dass das Evangelium verkündigt wird, selbst wenn es mit falschen Motiven geschieht. Was für eine Größe von Paulus. Und der Gradmesser ist die Freude. Er sagt, ich bin eigentlich da, um eure Freude zu vermehren. Darum geht es. Und wisst ihr, das ist auch so ein Gradmesser in unserem Leben. Es kann noch so schwer sein und wir können noch so große Schwierigkeiten haben. Wichtig ist, dass wir die Freude im Herrn haben und dass wir uns an ihn freuen, dass wir ihn haben und mit ihm verbunden sind. Ich sagte ja, dass ich in Kasachstan unterwegs bin und ich durfte vor 3 Jahren einen Schäfer dort kennenlernen. Der hat ein paar 100 Schafe und ein paar Pferde und ein paar Ziegen und so weiter. Und der ist schon 50 Jahre Schäfer. Er war ein gläubiger Muslim, sein Vater war ein Imam. Und als der Vater alt wurde, sagte er zu ihm, die Kasachen sind ja Muslime. Und als sein Vater alt war, sagte er, er soll doch mal das Neue Testament studieren. Stellt euch vor. Und der Altkasse, so heißt der Kasache, hat das Neue Testament studiert und hat Jesus gefunden. Und jetzt muss man sich vorstellen, die nächste Gemeinde ist 200 Kilometer weg. Ja, der wohnt irgendwo in der Steppe, wo er seine Schafe hütet. Seine Frau kam noch zum Glauben, die ist dann früher heimgegangen. Und der Altkasse kam zum Glauben an Jesus. Und ich fragte ihn dann, ja, wie machst du das ohne Gemeinde? Ja, er kann ja nicht immer weg da von seinen Schafen. Und es sind immer 200 Kilometer. Als wir dorthin kamen, hat der Heilige Geist zu ihm gesprochen. Er soll sich an die Straße stellen. Dann hat ein Auto ihn mitgenommen in die nächste Stadt. Und dann haben wir uns getroffen und uns kennengelernt. Das war großartig. Ja, und dann sagte er auf die Frage, wie machst du das ohne Gemeinde? Ja, wie lebst du deinen Glauben so ganz allein da draußen mit deinen Schafen in der Steppe? Und dann sagte er, ich gebe meine Freude an die Schafe weiter. Ich fand das so schön. Er gibt seine Freude am Herrn an die Schafe weiter. Und ich dachte, ach, da möchte ich auch ein Schaf sein, in dieser Schafherde, wo der Hirte die Freude an die Schafe weitergibt. Und Christian, das ist auch für alle Leiter, für alle, die Verantwortung tragen und die oft besonders schwer darunter tragen, ist das so wichtig, dass wir die Freude am Herrn behalten und dass wir nicht in Routine verfallen, sondern dass wir mit Jesus verbunden bleiben und diese Freude, die Gott uns schenkt, dass wir sie an unsere Schafe weitergeben, damit sie sehen, wie gut es ist, im Herrn zu sein. Ja, und so war es auch bei Paulus. Worum geht es dir eigentlich in deinem Leben? Was ist dein Ziel? Wisst ihr, die Verlockungen heute und die Versuchungen sind auch sehr groß. Die sind heute in unserer Wohlstandsgesellschaft in der Form vorhanden, dass wir ein möglichst problemfreies Leben führen wollen. Ein möglichst bequemes Leben. Ja, Wohlstand und persönlicher Friede. Die Leute können machen, was sie wollen, Hauptsache mir geht es gut. Die Versuchung ist sehr groß, dass wir auch so ein bequemes Leben anstreben. Jemand sagte mal zu mir, es geht eigentlich um die entscheidende Frage in deinem Leben. Willst du herrschen oder willst du dienen? Das ist die entscheidende Frage in deinem Leben. Willst du herrschen oder willst du dienen? Willst du ein leichtes, bequemes Leben oder willst du in deiner von Gott gegebenen Berufung leben? Willst du dienen oder herrschen? Geht es um deine Ehre oder geht es um die Ehre von Jesus? Ich komme zum dritten Punkt. Wie können wir dem Beispiel von Paulus folgen? Paulus spricht hier von seiner Zerbrechlichkeit. Er sagt, wir haben diesen Schatz in einem irdenen Gefäß. Und es ist so wichtig, dass wir Ja sagen zu unserer Zerbrechlichkeit. Und er nimmt hier ein Beispiel aus dem Alltag, ein Gefäß, ein Tontopf, der eben kaputt gehen konnte, wenn er runterfiel. Ich erinnere mich daran, wie ich mit meiner Frau zu einer Freizeit in Oberstdorf war. Wir haben dort oft christliche Freizeiten durchgeführt. Wir waren jung verheiratet und wir sahen dann in diesem Ort eine wunderschöne Obstschale, handbemalt, sehr kostbar. Und meine Frau hatte sich in diese Obstschale verliebt und wollte, dass wir sie kaufen, aber sie war eigentlich zu teuer. Und ihr kennt das vielleicht, man geht dann so ein paar Mal dran vorbei und irgendwann kauft man sie dann doch. Und dann passierte, was passieren musste, sie ging uns tatsächlich kaputt. Und das war natürlich ein Drama und was machen dann die Männer? Die holen dann den Sekundenkleber, ne? Ihr kennt das auch alle. Und dann versucht man irgendwie den Schaden noch zu begrenzen und das wieder so zusammenzuflicken. Es sieht nicht mehr so schön aus, wie es mal war, aber es ist noch ganz in Ordnung und man kann es noch gebrauchen. So haben wir diese Schale noch heute zu Hause stehen. ja, schön mit Sekundenkleber geklebt. Wenn man genau hinschaut, sieht man das. Das ist ein wunderschönes Bild für unser Leben. Wisst ihr, wir sind nur bis zu einem gewissen Punkt belastbar. Auch wenn wir den Herrn haben und er uns viel Kraft gibt und wir oft über unsere Kraft auch gehen können mit seiner Hilfe, dennoch müssen wir das einfach akzeptieren und anerkennen, dass wir auch schnell am Ende unserer Kräfte sind. Wir halten den Druck manchmal nicht stand und früher oder später geht was kaputt. Warum wollen wir immer den Starken markieren? Warum wollen wir immer nach außen so ein gutes Bild abgeben und sagen, guck, ich bin stark? Und dann manchmal kommt das auch noch so fromm daher, ja, mit dem Herrn, ja, bin ich stark und so weiter. Das stimmt ja auch eigentlich, aber die Frage, was motiviert uns, immer so den Starken zu geben nach außen, können wir nicht zu unserer Schwachheit stehen. Wir sind doch alle zerbrechliche Gefäße. Und unser Image, unser perfektes Image, das wir so gerne aufrechterhalten, das Bild, das andere von uns haben sollen, das ist doch beschädigt. Und ich bin überzeugt, dass Paulus hier nicht nur seine Krankheit meinte, dass vielleicht sein Augenleiden, die schwierigen Umstände der Missionsarbeit, ja, die Verfolgung, sondern sein ganzes Menschsein, sein ganzes So-Sein mit seiner Schwachheit. Paulus war ja auch nur ein Mensch. Gott hat sich wunderbar verherrlicht in dem Leben von Paulus. Er war sicher der größte Apostel und Evangelist aller Zeiten. Und doch war er ein Mensch mit seinen Schwächen und auch mit seinen Sünden. Er war nicht perfekt, er war nicht vollkommen. Und wir denken natürlich bei diesem zerbrechlichen Gefäß auch an unsere Unzulänglichkeit und an unsere Schuld. Wir enttäuschen Menschen, wir versagen an den uns gestellten Aufgaben. Wir halten unseren eigenen Erwartungen und den unserer Mitmenschen nicht stand. Das ist zumindest meine Erfahrung. Wir vergessen Dinge. Wir sind nicht treu im Gebet. Alles, was wir uns selbst auferlegen, auch alle frommen Leistungen. Wir merken manchmal, dass wir daran scheitern, dass wir das gar nicht schaffen. So, jetzt geht's gleich ein bisschen besser. Ich habe einen Freund, der hat ein kleines Geschäft, ein Landschaftsgärtner, ein paar Mitarbeiter. Der saß bei mir im Wohnzimmer vor kurzem und sagte, du, ich habe den Wunsch, ein guter Ehemann zu sein, ein guter Vater, ein guter Chef, ein gutes Gemeindemitglied, ein Vorbild zu sein. Aber es ist alles nur Stückwerk. Wisst ihr, wenn die Leute mich fragen, wie geht es dir, dann sage ich oft, es geht mir gut. Also wenn die Leute mich fragen, wie es geht, ne, die denken ja immer, ein Evangelist, dem geht es eigentlich immer gut, der ist immer so geistig, so super drauf. Und geht auch mit den Pastoren oft so, und den Gemeindeleitern. Und dann sage ich dann oft schon, ja, es ist okay. Ne. Und die Leute sagen heute gar nicht mehr, wie geht es dir? So viel Zeit hat man gar nicht mehr zu fragen, wie geht es dir? Sondern die sagen nur noch, alles gut. Ja. Kennt ihr das? Alles gut? Ich finde das furchtbar, ja? Weil, wann ist denn alles gut? Wenn wir bei Jesus sind, im Himmel, dann ist alles gut. Also bei mir war noch nie alles gut, ja? Ich sage dann meistens, naja, das Wesentliche stimmt, ja, aber es ist nicht alles gut, ja? Ist nicht alles gut. Und wenn man Paulus gefragt hätte, als er den zweiten Korintherbrief schrieb, wie es ihm da ging, ja, die ganzen Anfeindungen und die Probleme, die er hatte, dann hätte Paulus gesagt, von wegen alles gut. Es geht mir überhaupt nicht gut. Es geht mir richtig schlecht. Er hätte gesagt, wir haben das gelesen, von allen Seiten bringen Schwierigkeiten auf uns ein. Es kommt richtig dicke. Oft wissen wir nicht mehr weiter, sagt Paulus. Also es gab Momente, wo er ratlos war, wo er nicht mehr wusste, wie es weitergeht. Er sagt, wir werden verfolgt. Er hat es immer wieder erlebt, dass Menschen sich gegen ihn gestellt haben, sein Leben bedroht haben. Er sagt, wir werden zu Boden geworfen, wir liegen am Boden. Auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Und das ist auch unsere Erfahrung. Und wisst ihr, es ist tröstlich, dass es dem großen Paulus genauso ging, dass er das genauso erlebt hat. Aber was Paulus dann sagt, das ist noch viel größer. Das ist das Unfassbare und das ist die entscheidende Wahrheit. Und ich wünsche mir, dass ihr das mit nach Hause nehmt. Er sagt, es muss so sein. Es muss so sein. Es steckt ein tiefes Geheimnis dahinter. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns kommt. Es hat seinen Sinn in unserem Leben, weil wir oft so die Starken sind und weil wir so viel aus eigener Kraft immer noch tun. Weil wir immer noch meinen, wir könnten so viel ohne Jesus tun, obwohl Jesus gesagt hat, ihr könnt ohne mich nichts tun. Wenn wir in ihm sind und er ist in uns, dann bringen wir viel Frucht. Wenn wir nicht in ihm sind und er nicht in uns ist, dann können wir nichts tun. Nichts, was irgendwie Wert hat für dieses Leben und für die Ewigkeit. Es muss so sein. Es muss so sein, dass wir an unsere Grenzen kommen. Gott erzieht uns dadurch, dass wir merken, Herr, wir schaffen es gar nicht. Ich schaffe es nicht. Du allein. Und dann wird etwas in unserem Leben offenbar. Paulus ist das so wichtig. Es soll niemand auf die Idee kommen oder auf den Gedanken, dass Menschenkraft am Werk sei. Kommen wir zu dieser überragenden Kraft. Also erstmal geht es darum, dass wir ein Ja sagen zu unserer Zerbrechlichkeit. Ja, zu unseren Begrenzungen, zu unserer Schwachheit. Und nicht uns stark geben, wo wir gar nicht stark sind. Aber jetzt brauchen wir auch eine Vorstellung von Gottes Kraft, die sich in unserem Leben offenbart. Wir brauchen auch ein Ja zu dieser überragenden Kraft. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Wisst ihr, man kann sich auch in seiner Zerbrechlichkeit oder Schwachheit baden. Also man kann ständig betonen, wie schwach und wie unvollkommen man ist. Und dann sammelt man so ein paar Demutspunkte, ja. Und dann ist man doch wieder so der tolle Christ, ja. Weil man dann so demütig ist und sagt, oh, ich bin so schwach und so, ja. Das ist damit auch nicht gemeint. Es ist so wichtig, sich bewusst zu machen, was es heißt, dass Jesus durch seinen Geist in uns liebt. Dass wir diese neue Identität in Christus haben. Was für ein Potenzial, was für eine Kraftquelle. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Was für eine Verheißung. Und das hat dann ganz konkrete Auswirkungen. Und jetzt ergänze ich das, was Paulus eben gesagt hat. Er sagt, wir liegen am Boden, aber wir kommen nicht um. Wir stehen wieder auf. Wörtlich steht hier niedergeworfen, aber nicht umkommend. Niedergeworfen, aber nicht umkommend. Also unkaputtbar sozusagen. Ja? Es kann uns noch so schlecht gehen. Der Herr hält seine Hand über uns. Von allen Seiten bringen Schwierigkeiten auf uns ein, sagt Paulus, aber sie können uns nichts anhaben. Wir werden nicht erdrückt. Der in uns ist, ist stärker als der in der Welt ist. Paulus sagt, die Menschen stellen sich gegen uns, aber Gott verlässt uns nicht. Er lässt uns nicht im Stich. Wir sind ratlos, aber wir sind nicht kopflos. Oft wissen wir nicht mehr weiter, aber wir verzweifeln nicht. Das ist das, was Gott in uns bewirkt. Und das ist das, was die Leute merken. Sie merken die Hoffnung, die wir in uns haben. Deswegen sollen wir auch, ja, wenn wir danach gefragt werden, warum wir so voller Hoffnung sind, sollen wir bereit sein, Zeugnis zu geben. Die Leute merken das, dass Christus in uns lebt, weil wir oft die gleichen Schwierigkeiten haben, die andere auch. Ich erinnere mich an ein Beispiel, wir sind ja oft in Kasachstan und wir hatten festgestellt, dass wir einen Flug mit einer Fluggesellschaft gebucht hatten, die kurz vorher Konkurs ging. Also 2-3 Tage vorher ging die Konkurs. Und wir haben gesagt, okay, wir erzählen dem Team nichts, wir fliegen einfach nach Kasachstan und dann sehen wir, wie wir zurückkommen. Ja, sagten schon, also der Flug geht noch hin, aber keine Ahnung, ob wir wieder zurückkommen. Und tatsächlich, wir steckten dann in Moskau fest und kamen nicht mehr zurück. Und dann mussten wir sehen, ja, irgendwie einen anderen Flug buchen, mussten unterschiedliche Flüge buchen. Wir brauchten ein Visum noch für Russland, weil wir die Flughäfen gewechselt sind und durch die Stadt fahren mussten, also russisches Hoheitsgebiet betreten haben und so weiter. Es war alles hochkompliziert. Aber wisst ihr was? Wir hatten so viel in Kasachstan, so viel Gottes Hilfe und Segen erlebt, dass wir total locker drauf waren. Da war eine andere deutsche Gruppe, die sind fast ausgeflippt, ja, ausgerastet. Und sagt, wir gehen zur deutschen Botschaft und wir klagen die an und wir machen die, oh ja, die haben einen, so, ja. Und wir blieben ganz gelassen und still. Und dann kamen wir nachher ins Gespräch und dann fragten sie uns, was seid ihr eigentlich für Leute? Und dann haben wir gesagt, ja, wir sind Christen. Und dann sagt die eine zur anderen, siehst du, das habe ich dir gleich gesagt. Das sind Christen. Ja, die bleiben so ruhig. Ja, das ist so wunderbar, wenn der Herr uns diesen Frieden schenkt. Und ja, wir könnten auch verzweifeln, ja, aber wir müssen nicht verzweifeln. Der Herr ist da. Der Herr ist da und der führt uns Schritt für Schritt. Und der führt uns in die Tiefe, so dass wir auch unsere Schwachheit zugeben und uns beugen vor ihm. Und er will unsere Kraft sein. Ich komme zum letzten Punkt. Wir sterben dem Leben entgegen. So habe ich das mal genannt. Es gibt nämlich so ein schönes Zitat. Wir leben nicht dem Tod entgegen, wir Christen. Wir leben nicht dem Tod entgegen, sondern wir sterben dem Leben entgegen. Paulus sagt, auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Aber gerade auf diese Weise soll auch sichtbar werden, dass wir schon jetzt in unserem irdischen Dasein am Leben des auferstandenen Jesu teilhaben. Es ist wichtig, dass wir unsere Kämpfe, die wir haben, richtig einordnen. Es dient dem Sterben. Es geht um sozusagen um aktive Sterbehilfe für unser altes Ich, für unser Ego. Ja, in Christus und durch die Taufe ist das äußere sichtbare Zeichen, sind wir ja gestorben und mit ihm auferstanden. Wir haben dieses neue Leben empfangen, aber es bedeutet genauso, dass in unserem auf unserem Glaubensweg und in der Heiligung, dass wir noch sterben müssen. Da ist immer noch unser dickes Ich, ja, so wie Luther gesagt hat, ne, das Biest kann schwimmen, ja. Er hat immer versucht, das zu ersäufen, aber das Biest kann schwimmen. Also unser dickes Ich ist noch da. Und ich möchte dich an der Stelle mal fragen, und ich weiß, es ist sehr herausfordernd, und es trifft mich genauso. Es ist genauso eine Predigt für mich. Wie weit bist du eigentlich mit dem Sterben? Wie weit bist du mit dem Sterben? Man hört da nicht mehr so viel drüber in unseren Gemeinden. Wir hören viel mehr, wie toll wir sind und wie wir uns vielleicht selbst verwirklichen können und so weiter. Paulus zieht hier den Vergleich zu Jesu Tod und Auferstehung. Und das ist ganz einfach, eine ganz einfache Rechnung sozusagen. Erst kommt der Tod, dann die Auferstehung. Das heißt, erst muss etwas sterben, damit Neues entstehen kann. Es muss gestorben werden, ohne Tod, keine Auferstehung. Und das heißt auch, um Neues zu empfangen, müssen wir Altes loslassen. Wenn du Veränderung in deinem Leben willst, in deinem Glaubensleben, dann muss etwas Altes sterben. Es muss irgendetwas sterben, damit etwas Neues in dein Leben kommen kann. Und in dem Maße, wie wir sterben, wird auch das neue Leben sichtbar. Und wir werden durch das Leiden und das Sterben immer mehr hineingestaltet, hineingeformt in sein Bild, in das Bild Jesu. Und für Paulus, das war klar, er spricht von der Verfolgung, die er erlebt, von seinen körperlichen Leiden, von den Strapazen, die er in seiner Missionsarbeit hat. Wie erlebst du das Sterben? Vielleicht ist es für dich ein anderes Sterben. Also, welche Themen sind das in deinem Leben? Woran stirbst du gerade? Was hat Gott dir auferlegt, wo er möchte, dass du dich darunter stellst? Und dass du zulässt, dass er dir das nimmt. Oder dass er etwas wegschneidet, damit du mehr Frucht bringst in deinem Leben. Ich sage immer, wer verheiratet ist, der hat das Sterben schon gelernt. Weiß nicht, wer verheiratet ist, aber das ist ja biblisch, ja? Weil Paulus sagt ja im Epheserbrief, die Männer sollen ihre Frauen lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, der sein Leben für sie gegeben hat. Also das ist das Maß der Liebe. Christus hat die Gemeinde lieb und gab sein Leben in den Tod. Das heißt, wir Männer haben das Vorrecht, für unsere Frauen zu sterben. Also jetzt nicht im richtigen wörtlichen Sinne, sondern wir können. Es gibt täglich, ja, täglich Möglichkeiten, unser dickes Ich in den Tod zu geben. In den Beziehungen, in denen wir leben. Zu Hause in der Familie. Gibt es so viele Möglichkeiten zu sterben. Und wisst ihr was? Ich will gar nicht sterben. Ich, Ich hätte lieber, dass meine Frau stirbt. Also, versteht das richtig? Also nicht im wörtlichen Sinn, aber versteht ihr, dass sie ihr dickes Ich, ja? Sie soll anfangen. Ich will nicht sterben. Das tut unglaublich weh. Mein dickes Ich. Ja, meine Pläne, mein Wollen, meine Vorstellungen. Und wisst ihr, ich will so gerne Recht behalten. Ich will nicht zu kurz kommen. Ich will, dass meine Bedürfnisse gestillt werden. Und ich will auch nicht meinen guten Ruf verlieren. Wir müssen sterben. Und Gott benutzt diese Situationen in unserem Leben, die uns nicht gefallen, diese Krisensituationen, weil er an uns arbeitet, weil er uns erzieht. Wir kennen wahrscheinlich alle Steve Jobs oder haben schon von ihm gehört. Er ist inzwischen gestorben, 2011 an Krebs. Er war der Mitbegründer von Apple und langjähriger Leiter, einer der größten Persönlichkeiten der Computerindustrie. Und er hat vor Studenten der Stanford-Universität in Kalifornien einen Vortrag gehalten. 2 Jahre bevor er an Krebs starb, aber er hatte die Diagnose damals schon. Und er sagte dort, ich zitiere, der Gedanke, dass ich bald tot sein werde, ist die wichtigste Entscheidungshilfe für die großen Fragen des Lebens. Weil fast alles, alle äußeren Erwartungen, aller Stolz, alle Versagensangst im Angesicht des Todes bedeutungslos wird. Und deshalb bleibt nur das wirklich Bedeutsame übrig. Sich vor Augen zu halten, dass man sterben wird, ist die beste Methode, die ich kenne, um nicht in die Falle zu tappen, sich selbst vorzumachen, man habe etwas zu verlieren. Es gibt keinen Grund, nicht seinem Herzen zu folgen. Steve Jobs ist, glaube ich, kein Christ geworden. Und trotzdem hat er im Angesicht des Todes eine Erkenntnis gewonnen, die wir auch haben sollten. Und die genau das zum Ausdruck bringt, was Paulus sagt. Was haben wir als Christen eigentlich zu verlieren? Es ist überhaupt nicht wichtig, wie andere Menschen uns sehen, ob sie uns toll finden oder nicht. Das ist nicht wichtig. Wenn meine Frau mich liebt und mich toll findet und meine Kinder auch noch, das ist schon das Größte. Es ist nicht so wichtig, wie Menschen mich sehen. Es ist nicht so wichtig, was wir besitzen. Wir werden nichts mitnehmen. Es ist überhaupt nicht wichtig, wie viel wir haben oder wie viel wir nicht haben. Es ist nicht so wichtig, was wir geleistet haben. Alle äußeren Erwartungen, aller Stolz, auch alle Versagensängste, die ja damit verbunden sind, sind angesichts unseres geistlichen Todes bedeutungslos. Das Einzige, was zählt, ist Jesus zu folgen. Das Einzige, was zählt, ist Jesus treu zu folgen. Und wisst ihr, das ist eine unglaubliche Freiheit. Ich sage nicht, dass ich schon so weit bin, aber ich laufe dem Ziel entgegen und ich möchte das auch in meinem Leben. Und da ist noch so viel Arbeit, auch in meinem Leben. Ja, wunderbar. Lasst uns ganz auf Jesus fokussieren und ihm folgen, ihm treu folgen. Und das ist eine unglaubliche Freiheit, wenn man sich seiner Eitelkeit entledigt hat, wenn man nichts mehr zu verlieren hat. Dann geht es nur noch darum, Jesus zu lieben und ihm zu dienen. Das darf unsere Sehnsucht sein. Dann können wir uns auch frei und fröhlich dem Elend dieser Welt zuwenden und uns für eine verlorene Welt einsetzen, unseren Glauben frisch und fröhlich bekennen und Menschen in die Nachfolge rufen. Ein Leben ohne Rücksicht auf meine Ehre. Wir leben nicht uns selbst, sondern dem, der für uns gestorben und auferstanden ist. Das ist das Vorbild von Paulus für uns. Amen. Ja, wir stehen dazu auf. Lieber Vater, wir danken dir für dein Wort. Dein Wort ist die Wahrheit. Und dein Wort ist wie ein Hammer, das Felsen zerschmeißt. Wir danken dir, Herr, dass dein Wort so klar ist, dass wir es verstehen können, dass du durch dein Wort in unser Leben sprichst. Und du siehst uns. Du siehst uns in unserer Schwachheit, in unserer Verzweiflung, in unserer Sünde. Herr, du siehst, wo wir stehen. Und du siehst, dass wir fallen und wieder aufstehen. Danke für deine Treue und für deine Erbarmung. Danke dir, Herr, dass du so viel Geduld mit uns hast. Hilf uns, dass wir daraus lernen. Hilf uns, dass wir uns ganz abhängig machen von dir. Und dass wir dir bekennen, wir möchten dir folgen, wir möchten dir treu bleiben. Vater, bitte bleib du in uns und wir bleiben in dir. Und ja, schenk, dass unser Leben viel Frucht bringt. Ich danke dir jetzt für diese Gemeinschaft, die du uns geschenkt hast. Und bitte dich, dass du durch deinen Geist dieses Wort in unseren Herzen noch bewegst und lebendig machst, dass es auf guten Boden gefallen ist und dass es aufgeht und Frucht bringt.